Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der Integrationsministerkonferenz, welche diese Woche in Warnemünde stattgefunden hat und wo es von Anfang an hieß Integration statt Remigration. Danach achten wir darauf, wie wir sprechen. Genauer gesagt macht das die Stadt München. Sie will nämlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verwendung rassismussensibler Sprache motivieren.
Indem wir einfach achtsam miteinander umgehen und sensibel auch in der Wortwahl bleiben und uns möglichst wenig gegenseitig verletzen, weil nur das führt aus unserer Sicht zu einer stabilen, demokratischen, gemeinsamen Gesellschaft.
Nicht ganz so motivierend ist danach der aktuelle Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung. Das Ergebnis lautet nämlich, autokratisch regierte Länder nehmen zu. Eines von ihnen ist auch der Iran. Zwei mittlerweile in München lebende Iranerinnen erzählen uns von ihrem Kampf gegen das Regime. In unseren Kulturtipps sind wir heute unter anderem im Kunstmuseum Nürnberg unterwegs. Zum insgesamt 19. Mal kamen in dieser Woche die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren zu einer Konferenz zusammen. Diese zweitägige Integrationsministerkonferenz in Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern trug diesmal das Motto »Miteinander wachsen«. Das Ziel war von Anfang an klar, Integrationsangebote sollen gestärkt werden. Nun steht am Ende der Konferenz ein 10-seitiger Leitantrag. Meine Kollegin Dagmar Amm weiß, was in diesen Antrag aufgenommen wurde.
Die Integrationsministerinnen und Minister werben dafür, es einfach als Realität zu betrachten, dass Menschen nach Deutschland einwandern und dies auch weiterhin so bleiben wird. Und die Chancen zu sehen, die das mit sich bringt. Gerade was den Arbeitsmarkt angeht, so sagte es Mecklenburg-Vorpommerns Integrationsministerin Drese in der Pressekonferenz, gibt es noch einiges zu tun.
Um Deutschland insgesamt attraktiver für den Fachkräftezuzug zu gestalten und bereits hier lebende Fachkräfte halten zu können, müssen Verfahren zu Einreise und Aufenthalt verschlankt und beschleunigt werden.
Ihre Amtskollegin Josephine Paul aus Nordrhein-Westfalen forderte für die Aufgaben, die Integration mit sich bringt, ein schnelles und eindeutiges Engagement auf Bundesebene.
Dazu zählt natürlich die Frage der auskömmlichen Finanzierung der Migrationsberatungsstellen. Dazu gehört die auskömmliche Finanzierung und Ausgestaltung, aber auch Flexibilisierung von Sprach- und Integrationskursen. Dazu zählen Maßnahmen eben wie mehr digitale Angebote zu machen.
Natürlich zeigten sich die Verantwortlichen für die Integration auf Länderebene besorgt über die Zunahme von Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus und warben dafür, so wörtlich, alle diskriminierenden Verfahren aufzudecken und abzubauen. Darauf angesprochen, dass die geplante Bezahlkarte von mehreren Organisationen als diskriminierend angesehen wird, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin Drese.
Es hat einen ersten Erfahrungsbericht aus Hamburg gegeben, die Bezahlkarte eingeführt haben. Das haben wir aber eher als einen Erfahrungsbericht zur Kenntnis genommen. Deswegen hat es keinen Antrag dazu gegeben, sondern diese erste Berichterstattung. Und da werden wir natürlich im Austausch bleiben müssen. Ich glaube, dieser Mehrwert, so kann man zumindest Hamburg glauben, bei der Bezahlkarte liegt darin, dass das eine große Erleichterung innerhalb der Verwaltung ist, dass dort eine Entbürokratisierung und frei werdende Kapazitäten liegen. Deswegen muss man sich diese Kritikpunkte, die dort im Raum sind, natürlich bei der Umsetzung dann genau angucken.
Die Integrationsministerkonferenz in Warnemünde hat lediglich beratende Funktion und ihre Anregungen in einem Leitantrag festgehalten. Was davon in die politische Arbeit übernommen wird, werden die nächsten praktischen Schritte auf Bundes- und Länderebene zeigen.
Über die Ergebnisse der 19. Integrationsministerkonferenz. Das war ein Beitrag von Dagmar Amm. Der Leitantrag der Integrationsministerkonferenz wurde übrigens am Ende von allen Bundesländern angenommen, außer Bayern. Der Antrag stünde teilweise im Widerspruch zu den fundamentalen politischen Überzeugungen der bayerischen Regierung, so die Begründung. Denn, so heißt es weiter, das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts würde die Entstehung von Parallelgesellschaften fördern. Und außerdem lehne man pauschale Aussagen darüber ab, dass es angeblich eine bestehende strukturelle und institutionelle Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte gebe. Während die bayerische Staatsregierung in Warnemünde nun Nein gesagt hat, hat die Verwaltung der Stadt München aber Ja gesagt, und zwar als erste Kommune in Deutschland. Ja zu der Verwendung rassismus-sensibler Sprache in ihren Ämtern und Behörden. Gefördert werden soll dieser sensible Sprachgebrauch mittels eines Glossars, welches diesen Donnerstag, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, veröffentlicht wurde. Meine Kollegin Julia Binder hat es sich mal angeschaut.
People of Color, Geflüchtete, Afrodeutsche oder Muslimen. Das sind Bezeichnungen, die im Sinne der rassismussensiblen Sprache korrekt und angebracht sind. Sie alle stehen in einem Glossar, das gemeinsam mit dem 6-seitigen Flyer verteilt worden ist, erklärt Miriam Heigl. Sie ist die Leiterin der Fachstelle für Demokratie, die Handreichung im Auftrag des Münchner Stadtrats entwickelt hat.
Es geht darum, dass man eben natürlich möglichst konsequent auf rassistische Begrifflichkeiten verzichtet, weshalb wir im Glossar auch nochmal einzelne dieser Begrifflichkeiten aufgegriffen haben und erklärt haben, wo der Rassismus in diesem Begriff steckt. Und dann eben sozusagen die Mitarbeiterinnen der Verwaltung bitten möchten, auf diese Begriffe zu verzichten. Und es gibt aber häufig auch gute Begriffe, sozusagen Selbstbezeichnungen der betroffenen Gruppen. Und da raten wir eben, und diese Begriffe sind auch im Glossar enthalten, diese zu nutzen.
Im Flyer wird unter anderem auch erklärt, was Rassismus überhaupt ist und dass er im Kopf beginnt und sich in der Sprache fortsetzt. Rassismus, sensible Sprache, dazu gehört beispielsweise auch, rassistische Begriffe gar nie auszusprechen. Auch nicht, um sie zu verurteilen oder zu erklären. Ob der Begriff rassistisch gemeint ist oder nicht, spiele, so steht es in der Handreichung, für die Betroffenen in der Regel keine Rolle. Er sei so oder so verletzend.
Wir erhoffen uns einfach, dass wir dieser vielfältigen Stadtgesellschaft, die wir in München haben, und auch der zunehmend vielfältigen Verwaltung in unserer Stadt gerecht werden und dass wir gemeinsam hier uns für ein gutes, vielfältiges und demokratisches Miteinander einsetzen, indem wir einfach achtsam miteinander umgehen und sensibel auch in der Wortwahl bleiben und uns möglichst wenig gegenseitig verletzen, weil nur das führt aus unserer Sicht zu einer stabilen, demokratischen, gemeinsamen Gesellschaft.
Anders als die Staatsregierung mit ihrem umstrittenen Genderverbot möchte die Landeshauptstadt also keinen Zwang ausüben.
Ich entnehme der Presseberichterstattung, dass die Staatsregierung gerade diskriminierungssensible Sprache unterbinden möchte. Die Landeshauptstadt München geht hier einen anderen Weg. Wir versuchen diejenigen, die rassismussensibel sich verhalten möchten, zu motivieren, dies zu tun. Wir unterstützen sie darin und wir zeigen, dass wir es gut finden.
Die Handreichung sei weder eine Anweisung für die Verwaltungskräfte im Rathaus noch ein Verbot. Schon bei der Erarbeitung hat die Fachstelle für Demokratie auf ein Miteinander gesetzt.
Wir haben sowohl mit der Verwaltung gesprochen, das heißt, wir haben verschiedenste Verwaltungsmitarbeiterinnen auch aus den unterschiedlichen Hierarchieebenen gegenlesen lassen, diesen Flyer, damit wir eben auch eine Sprache finden, die verständlich ist, die angenommen wird von der Verwaltung. Und auf der anderen Seite haben wir auch Betroffene von Rassismus, also schwarze MünchnerInnen, gebeten, uns ein Feedback zu geben zu diesem Flyer. Und insofern glauben wir, dass wir hier einen guten Mittelweg gefunden haben, um allen Gruppen entgegenzukommen in ihren Bedarfen und dann ein rassismussensibles Outcome zu haben.
Wie wir miteinander reden, prägt am Ende auch, wie wir miteinander umgehen. Das war Julia Binder mit dem Thema Förderung rassismussensibler Sprache in den Verwaltungen der Stadt München. Das Ende der Geschichte nannte der Politologe Francis Fukuyama 1989 den angeblichen Siegeszug liberaler Demokratien über die kommunistische Sowjetunion. Die Mauer fiel, die Freiheit kam und auf den ersten Blick schien er recht gehabt zu haben. Es gab immer mehr demokratisch regierte Staaten auf dieser Welt. Nun scheint die Realität Fukuyama aber eines Besseren zu belehren. Die Geschichte ist wohl doch nicht zu Ende, sie geht weiter. Tim Belke zu den neuen Ergebnissen des Transformationsindex.
Seit 20 Jahren bewertet die Bertelsmann Stiftung Demokratie und Regierungsleistungen in Entwicklungs- und Transformationsländern. Und noch nie waren die Werte so schlecht wie heute. Weniger freie und faire Wahlen, Einschränkung der Meinungs- oder der Versammlungsfreiheit und auch die Aushebelung von Kontrollinstanzen wie Justiz, Parlament oder Medien führten zu einer Aushöhlung der Demokratie, heißt es von der Bertelsmann Stiftung. Staaten wie Bangladesch, Mosambik oder die Türkei zählt der Transformationsindex nun zu den Autokratien. Ihre Zahl steigt damit auf 74. Zur Verteidigung der Demokratie brauche es neben starken Kontrollinstanzen auch zivilgesellschaftliches Engagement, analysiert die Bertelsmann Stiftung. So seien etwa in Polen oder Brasilien autoritäre Kräfte demokratisch abgewählt worden. Für den Transformationsindex haben Experten von Universitäten und Denkfabriken weltweit die Situation in 137 Entwicklungs- und Transformationsländern bewertet. Industriestaaten wie Deutschland wurden nicht untersucht.
Auf Platz 126 von 137 liegt laut der Bertelsmann Stiftung übrigens der Iran und wird somit als harte Autokratie bezeichnet. Das Regime greift zunehmend auf rohe Gewalt zurück, während das Land sich auf absehbare Zeit in einem revolutionären Prozess zu befinden scheint, so die Bertelsmann Stiftung. Meine Kollegin Shahrzad Osterer weiß, was dieser Satz in der Realität bedeutet. Sie hat mit zwei Frauen aus dem Iran gesprochen, die mittlerweile in München leben. Beide sind geflohen und beide sind ihr Leben lang gezeichnet von der rohen Gewalt des Regimes.
Es gab keinen Grund für mich, bei den Protesten nicht dabei zu sein. Die Islamische Republik hat uns alles genommen. Ich wollte für die Rechte der Frauen kämpfen, für die Freiheit, die Umwelt, für Bildung, für die Sicherheit. Allein die Tatsache, dass ich Mutter eines kleinen Mädchens bin, trieb mich auf die Straße.
Das ist Sima Murad Beghi. Obwohl ihr bewusst war, wie gefährlich es auf den Straßen Irans ist, ging sie nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Jina Amini im Gewahrsam durch die Sittenpolizei jeden Tag auf die Straße. Sima ist selbst Kurdin und stammt aus der Stadt Bukhan im Nordwesten Irans. Seit ein paar Monaten lebt sie mit ihrer kleinen Tochter in München. Was sie durchgemacht hat, sieht man ihr auf den ersten Blick nicht an. Sie wird am 13. Oktober 2022 durch gezielte Schüsse schwer verletzt.
An dem Tag gab es einen Demonstrationsaufruf. Meine Freunde und Freundinnen haben mich gewarnt und gesagt, heute wird viel los sein. Die Einheiten des Regimes sind bestimmt überall. Lass uns heute ausnahmsweise zu Hause bleiben. Ich hatte zwar große Angst, aber das Ziel, das ich vor Augen hatte, war stärker. Meine Tochter kam sogar zu mir, küsste mich und sagte, Mama, bitte geh nicht. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe sie bei meiner Familie gelassen und bin auf die Straße gegangen. Ich hatte schon ein komisches Gefühl, als ob ich ahnte, dass mir gleich etwas passieren würde. Die Straßen waren voll von Menschen, die protestierten. Die Leute hatten noch nicht einmal Parolen gerufen. Nach 10 Minuten haben die bewaffneten Einheiten uns umzingelt und begonnen, ohne Unterbrechung auf uns zu schießen. Auf umliegenden Häuserdächern hatten sie sogar Scharfschützen positioniert. Es war wie in einem richtigen Krieg.
Sima rennt um ihr Leben, versucht sich vor den Kugeln in Sicherheit zu bringen und flüchtet sich zu einem Krankenhaus. Sie nimmt an, dass dort keine bewaffneten Einheiten sind.
Aber einer von ihnen stand plötzlich am Eingangstor. Er schob seine Waffe zwischen die Gitterstäbe, sodass der Lauf meinen Arm berührte. Ich habe ihn angeschaut. Er schaute direkt in meine Augen. Ich dachte, er will mir Angst machen, damit ich weglaufe. Niemals hätte ich damit gerechnet, was gleich passieren würde, aber er hat auf meinen Arm geschossen. Danach hing mein Arm nur noch an einem Stück Haut.
Über 300 Schrotkugeln treffen Simas Arm, das zeigen die Röntgenbilder. Die Blutungen sind sehr stark. Nachdem mehrere Krankenhäuser ihre Behandlung ablehnen, rettet ein Arzt ihr das Leben. Er nimmt sie in seiner Akte als Unfallopfer auf, erzählt Sima. Sie wird operiert und einige Kugeln werden entfernt. Es ist aber klar, dass weitere Operationen nötig sind. Am 15. Oktober 2022, 2 Tage nachdem die Kurdin Sima auf der Straße in Bukhan schwer verletzt wird, geht eine andere junge Frau in Teheran auf die Straße, Mercedes Shahinkar.
Wie an jedem anderen Tag seit Beginn der Bewegung wollte ich auch an diesem Samstag auf die Straße gehen. Es gab einen Aufruf zur Demonstration für diesen Tag, aber mir war das im Grunde genommen egal. Mit oder ohne Aufruf ging ich jeden Tag auf die Straße, auch am Wochenende. An diesem Tag erledigte ich alles, was auf meiner To-Do-Liste stand, bevor meine Tochter Rosa von der Schule zurückkam. Ich half ihr bei den Hausaufgaben und bereitete das Essen vor. Als ihr Vater dann von der Arbeit nach Hause kam, zog ich los. Das war bei uns schon zur Routine geworden. In unserer Nachbarschaft hatte ich Frauen kennengelernt, mit denen ich mich täglich zum Protestieren traf. Auch an diesem Tag trafen wir uns um 17 Uhr und gingen gemeinsam zu Fuß in Richtung Revolutionsplatz, eine lange Strecke. Auf dem Weg sahen wir überall die Milizionäre des Regimes. Viele von ihnen beteten auf dem Bürgersteig, während ihre Schlagstöcke neben ihnen auf dem Boden lagen. Unterwegs trafen wir auch meine Mutter, die fast immer mit mir auf die Straße ging.
Die Frauen wissen, dass es höchst gefährlich ist, sich in einer so großen Gruppe auf der Straße oder auf dem Bürgersteig zu versammeln. Deswegen stellen sie sich an eine Bushaltestelle. So können sie im Fall der Fälle behaupten, sie würden auf den Bus warten.
Langsam begannen wir, Parolen zu rufen, zu pfeifen und zu klatschen und brachten Autofahrer dazu, zu hupen. Immer mehr Menschen schlossen sich uns an. Plötzlich kamen 10 Motorräder auf uns zu. Auf jedem Motorrad saßen 2 Männer mit maskierten Gesichtern. Einer von ihnen hielt eine Pistole in der Hand und rief uns zu, zu gehen. Doch bevor wir auch nur die Chance hatten, uns zu bewegen, begannen sie, Gummigeschosse auf uns abzufeuern. Wir liefen in alle Richtungen davon. Meine Mutter und eine andere ältere Dame standen mittlerweile hinter der Bushaltestelle. Plötzlich sah ich, wie einer von ihnen auf ihre Beine zielte. Ich begann zu schreien, dass sie aufhören sollten, auf meine Mutter zu schießen, und war sehr laut. Und plötzlich drehten sich alle in meine Richtung. In diesem Augenblick spürte ich, wie etwas mein Gesicht traf. Ich wusste erst nicht, was es war. Ich hörte eine Art Explosion in meinem Kopf und fiel zu Boden, meine Hand auf mein Auge gepresst. Und als erstes sah ich das völlig schockierte Gesicht eines Mannes, der die ganze Zeit neben mir gestanden hatte. Es war voller Angst. Dann wurde mir klar, dass eine Kugel mein Auge getroffen hatte und die Explosion, die ich gehört hatte, mein platzender Auge Apfel war. Meine Mutter rannte auf mich zu, während sie sich auf den Kopf schlug und schrie. Ich sagte: Mama, das ist mein Auge. Mama, ich bin blind. Und plötzlich strömten viele Menschen auf mich zu.
Sie bringen Mercedes ins Krankenhaus. Erst das zweite Krankenhaus nimmt sie auf, auch hier als Unfallpatientin vermerkt. Auf einem Foto, das sie in den sozialen Medien veröffentlicht, sieht man ihr geschwollenes, blutiges Auge und wie sie das Victory-Zeichen zeigt.
Ich habe dieses Bild gemacht, während die sogenannten Sittenwächter des Krankenhauses hinter mir standen. Und um mich herum wunderten sich Leute, warum ich trotz meines Zustands dazu in der Lage war, das Victory-Zeichen zu zeigen. Ich sagte ihnen, weil ich weiß, warum ich auf die Straße gegangen bin.
Nachdem sich die schwer verletzten Frauen Sima und Mercedes jeweils von ihren Operationen einigermaßen erholt hatten und wieder zu Hause waren, der Geheimdienst mehrmals bei ihnen anrief, bei ihnen auftauchte, sie mitnehmen wollte und sie es zum Glück schafften, sich zu verstecken, entschieden sich die jungen Frauen zur Flucht. Sima lebte zuerst versteckt in einer benachbarten Stadt, danach konnte sie in den Irak flüchten. Mercedes floh über die Türkei. Für beide war es eine gefährliche Flucht. Heute leben sie in München. Simas Arm wurde hier nochmals operiert. Aber auch jetzt befinden sich darin immer noch mehr als 100 Schrotkugeln. Bis heute ist er steif, komplett unbeweglich. Mercedes wird nie wieder auf dem verletzten Auge sehen können. Auch hier in Deutschland sind beide politisch aktiv und setzen sich für die Menschen im Iran ein. Sie treffen sich mit Politikerinnen und Politikern, geben Interviews, nehmen an Veranstaltungen teil und machen damit auf die massiven Menschenrechtsverletzungen und anderen Verbrechen der Islamischen Republik aufmerksam. Sima betont immer wieder, dass sie von der Außenpolitik der europäischen Länder gegenüber der Islamischen Republik und dem Mangel an Unterstützung für die Freiheitsbewegung im Iran sehr enttäuscht ist.
Ich bin nach Berlin gereist und hatte ein Treffen im Außenministerium. Was mich gestört hat, ist, dass das Ministerium dieses Treffen geheim halten wollte. Warum eigentlich? Ich bin eine Frau, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen ist und schwer verletzt wurde. Warum diese Geheimnistuerei? Wovor habt ihr Angst?
Dabei spielen wirtschaftliche Interessen sicherlich eine Rolle, denn Deutschland ist der größte Handelspartner der Islamischen Republik innerhalb der EU. 2022, während hunderte Menschen auf den Straßen im Iran getötet und Tausende verhaftet wurden, stiegen die deutschen Exporte in den Iran um mehr als 12%. Die iranische Menschenrechtsaktivistin Sima Moradbegi findet, dass es höchste Zeit ist, die Islamische Republik maximal zu isolieren. Sie glaubt, wie viele andere Iranerinnen und Iraner, jedoch nicht mehr daran, dass die westlichen Länder ihrer Politik gegenüber dem iranischen Regime jemals aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen dort ändern werden. Sie wird nicht müde, die Staaten zu warnen. Sie sollten endlich verstehen, dass die Islamische Republik nicht nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung ist.
Die Revolution ist im Leben und in den Köpfen der Menschen längst präsent und wird früher oder später Wirklichkeit werden. Die Menschen im Iran brauchen dabei jedoch Unterstützung. Die Islamische Republik wird auch die westlichen Länder nicht in Frieden lassen. Ihre Verbrechen sind grenzenlos und das sehen wir gerade im Nahen Osten. Sie ist eine Gefahr für die ganze Welt.
Trotzdem verlieren die zwei Aktivistinnen und Freundinnen, Sima und Mersedeh, nicht die Hoffnung. Auch wenn sie nicht wissen, ob sie jemals zurück nach Hause können, kämpfen sie hier in Deutschland in Freiheit weiter für die Rechte der Frauen und Mädchen im Iran und für Demokratie.
Das war Sharzad Osterer über Sima und Mersedeh, zwei Frauen, die von München aus für Freiheit und Demokratie in ihrem Heimatland Iran kämpfen. In unseren Kulturtipps verlassen wir den Iran wieder und kehren nach Bayern zurück. Wir haben einen Filmtipp für Sie zum Thema Geschichten interkultureller Liebespaare und wir besuchen das Kunstmuseum Nürnberg. Installationen der Künstlerin Sung Thieu beschäftigen sich mit der Geschichte vietnamesischer Vertragsarbeiter in der DDR.
Im Jahr 1980 schlossen die DDR und die Sozialistische Republik Vietnam ein Abkommen zur Anwerbung vietnamesischer Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen. Rund 60.000 Menschen kamen im Zuge dessen von Vietnam in die DDR. Die Ausstellung 1000 Times in der Nürnberger Kunsthalle befasst sich nun mit diesem bisher kaum erzählten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Installationen der Künstlerin Sung Thieu drehen sich um die Themen Migration und Identität, Bürokratie und ihre Kontrollmechanismen und haben einen starken autobiografischen Bezug, erzählt Kuratorin Harriet Zilch.
Ja, die Künstlerin Sung Thieu ist 1987 in Vietnam zur Welt gekommen und lebt seit 1992 in Deutschland, seit 1994 in Berlin. Sie ist gemeinsam mit ihrer Mutter nach Deutschland gekommen und folgte dem Vater, der Vertragsarbeiter in der DDR war.
Viele der Exponate in der Ausstellung drehen sich thematisch um eine Plattenbausiedlung in der Gehrensiestraße 1 in Ostberlin, die bis zum Ende der DDR die Heimat vieler der Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen aus Vietnam war. In den 1990er Jahren lebte Sung Thieu mit ihren Eltern selbst dort. Etwas, das in der Ausstellung zu spüren ist.
In der Tat ist es sehr außergewöhnlich, wie es Sung Thieu gelingt, diese autobiografischen Erfahrungen mit so den großen gesellschaftspolitischen und auch ökonomischen Fragestellungen zu verknüpfen. Ihre Ästhetik ist ja eine sehr kühle, sehr reduzierte, ein bisschen auch an der Minimal Art orientierte Ästhetik. Sie ist sehr faktenbasiert, also man findet zahlreiche Originaldokumente. Sung Thieu ist immer wieder wochenlang in Archiven und recherchiert historisches Material. Und dann ist es aber immer diese sensible Gratwanderung, private Fotos, die auftauchen, Videosequenzen, private Gegenstände, die sie in ihre Werke integriert. Und all das baut dann wieder eine sehr große emotionale Nähe und Verbundenheit auf. Und diese Gratwanderung, die finde ich sehr einzigartig.
Einzigartig, weil sie einen Zugang zu der sehr speziellen Geschichte der vietnamesischen Vertragsarbeiter erlaube, so Harriet Zilch. Und dabei gleichzeitig auch an Fragestellungen aus der Gegenwart anknüpft.
Wir bekommen sehr schnell eine Vorstellung davon, an welchen Stellen ihr Leben reguliert, überwacht, bestimmten Ordnungen auch unterworfen wurde. Ordnung, die nicht nur die auf dem Gelände erlaubten Aktivitäten damals kontrollierten, sondern auch zum Beispiel den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung einschränkten. Also man sieht schnell, die Lebensbedingungen dieser Menschen standen in sehr scharfem Kontrast zur Rhetorik sozialistischer Gleichheit. Das sind natürlich alles spezifische Fragen, die aber nicht beantwortet sind bislang. Und wenn wir heute in die Gegenwart schauen, wenn wir auf Asylunterkünfte schauen und wie diese strukturiert, wie diese reguliert sind, da tauchen natürlich ganz ähnliche Fragestellungen auch in der Gegenwart weiterhin auf.
Die Ausstellung 1000 Times ist noch bis Anfang Juni in der Nürnberger Kunsthalle zu erleben, auch in inklusiven Führungen für blinde und sehbehinderte oder gehörlose Menschen. Um interkulturelle Liebe dreht sich eine Doku im BR Fernsehen am morgigen Montag um 23.30 Uhr.
Wir haben eigentlich vom ersten Moment, wo wir uns entschlossen haben, zusammenzubleiben, gegen die ganze Welt gekämpft. Wir zwei gegen die ganze Welt. Alleine das Aufgebot in dem Standesamt war so eine Katastrophe. Die Standesbeamtin hat mich ignoriert, hat zu ihm geschaut, von oben bis unten abgewertet, so nach, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann sagt sie zu ihm, was hat sie ihnen bezahlt, damit sie sie heiraten.
Ernsthaft, ja.
Und ich bin geplatzt da in diesem Raum. Es war unverschämt.
Fadumo Korn stammt aus Somalia, kam aus gesundheitlichen Gründen nach Deutschland, lernte hier ihren Mann Walter Korn kennen. Für ihn war sie Liebe auf den ersten Blick. Die beiden sind seit 40 Jahren verheiratet, haben einen Sohn und kämpfen inzwischen weniger gegen gesellschaftliche Vorurteile als vielmehr für ihr gemeinsames Lebensprojekt. Sie leisten Aufklärungsarbeit gegen Genitalverstümmelung von Frauen auf dem afrikanischen Kontinent. Puzzle-Moderatorin Özlem Sarikaya porträtiert in ihrer Doku nicht nur die beiden, sondern auch das deutsch-vietnamesisch-syrische Paar Vanessa Wu und Ahmad Katlesch.
Wir sind beide Regelbrecher, glaube ich. Das kann man von uns beiden so sagen. Wir lassen uns selten einengen in gar keine Gesellschaft, wieder so eindeutig in die deutsche, in die syrische, in die muslimisch-konservative oder was vietnamesische Erwartungen sind. Davon haben wir uns irgendwann mal freigemacht.
Ahmad Katlesch ist Schriftsteller. Er floh infolge des Krieges in Syrien erst nach Jordanien, kam dann über ein Stipendium nach Deutschland. Die Zeitjournalistin Vanessa Wu lernte er beim Tango-Tanzen kennen.
Das erste Mal, als ich mit Vanessa getanzt habe, dann habe ich dieses Gefühl, ja, es gibt andere Gefühle.
Es geht im Film um Gefühle, den Kampf um Anerkennung, das Kennenlernen von Freunden und Familie in einem vielleicht ganz fremden Land, aber auch immer wieder um die kleinen Momente in der Partnerschaft, in denen etwas ausgehandelt werden muss, etwas neu entdeckt werden kann und um Verständigung.
Man braucht dann einfach viele Sprachen. Also wir haben unsere Alltagssprache, das ist vor allem Englisch, inzwischen auch immer mehr Deutsch. Dann gibt es unsere Schriftsprache, die ist dann Arabisch zum Beispiel, oder ich schreibe dann auf Deutsch. Aber wir haben ja noch eine weitere Sprache und das ist der Tanz. Das ist noch eine weitere Ebene, auf der wir kommunizieren können. Und inzwischen lerne ich auch selber Arabisch, sodass ich auch mit seiner Familie zumindest ein paar kleine Sätze austauschen kann. Und so habe ich das Gefühl, puzzeln wir uns so ein Verständnis füreinander zusammen.
Interkulturelle Liebe, morgen Abend um 23.30 Uhr im BR Fernsehen zu sehen und in der ARD Mediathek zu finden.
Wie heißt es so schön, wo die Liebe hinfällt? Also in meinem Fall ist sie von Tadschikistan bis nach Bayern gefallen. Ich nenne das einen Volltreffer. Das waren die Kulturtipps von Katrin Rajkowski und das war das interkulturelle Magazin für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Am Mikrofon war Ruslan Amirov.